Sie hören den Kurier.
Der Westen hat seine Maske des Anstands abgerissen und zeigt in diesen Tagen sein wahres Naturell. Die Unterdrückung von Russen in aller Welt ist vergleichbar mit dem Antisemitismus der Nazis in den 1930er Jahren. Das war Russlands Präsident Wladimir Putin, der bei einer TV-Ansprache gestern Abend den Westen erneut scharf angegriffen hat. Putin spricht immer wieder davon, Faschisten im Westen gegenüberzustehen. Er will ja auch die Ukraine entnazifizieren. Dieses Ziel haben er und seine Getreuen immer wieder offiziell ausgerufen. Dabei wandelt sich gerade Russland unter Putins Führung immer stärker in Richtung eines faschistischen Staates. Kriegsgegner im eigenen Land werden unterdrückt und verfolgt. Wer protestiert, wird sofort verhaftet. Zwischenzeitlich waren es mehr als 5000 Russen täglich, die auf offener Straße festgenommen wurden. In seiner gestrigen TV-Rede hat Putin nun schärfere verbale Geschütze als je zuvor gegen jene Russen aufgefahren, die nicht zu seinen Anhängern zählen. Er nennt sie Staatsverräter und behauptet, sie wären allesamt vom Westen gesteuert. Ist Putin nun endgültig zum Diktator geworden? Wann hat der Wandel hin zum russischen Faschismus Überhand genommen? Und wie ist die Situation in Russland aktuell? Gibt es eine Chance auf einen zivilen Aufstand? Das alles und mehr fragen wir gleich Evelyn Peternell, unsere Russland-Expertin im Außenpolitik-Ressort des Kurier. Mein Name ist Johannes Ahrens und ich begrüße euch aus dem Homeoffice ganz herzlich zur heutigen Folge des Kurier Daily. Im Osten Europas sind wahrlich düstere Zeiten angebrochen. Vor allem natürlich für die Menschen in der Ukraine, die sich seit mittlerweile 3 Wochen in einem blutigen Verteidigungskrieg gegen die russische Armee wehren müssen. Ihre Städte werden bombardiert und Millionen von Zivilisten müssen das Land verlassen. Doch auch in Russland selbst hat sich seit dem Krieg einiges verändert. In dem flächenmäßig größten Land der Welt wird zwar schon seit Jahren hart gegen die politische Opposition und gegen Demonstranten vorgegangen, doch die Regierung um Präsident Wladimir Putin hat die Härte, mit der man auf die eigene Bevölkerung losgeht, noch einmal drastisch erhöht. Schon in der ersten Woche des Krieges gingen in mehreren russischen Großstädten tausende Menschen auf die Straßen. Die meisten Demonstrationen wurden brutal aufgelöst. Es kam an mehreren Tagen zu tausenden Verhaftungen, zwischenzeitlich sogar zu mehr als 5000 täglich. Nicht nur die harten Wirtschaftssanktionen des Westens gegenüber Russland, die einen massiven Einbruch der Staatswährung Rubel zur Folge hatten oder sogar eingefrorene Konten im Ausland, zwingen viele Russen dazu, das Land zu verlassen. Es ist auch der Druck von innen. Tausende versuchen, die Grenze dorthin zu überqueren, wo das noch möglich ist. Zum Beispiel nach Süden in Richtung Georgien, wo in den letzten Wochen zigtausende Russen angekommen sind. Dabei tauschen sich die meisten von ihnen vorab in Telegram-Gruppen darüber aus, was von den Grenzwächtern denn alles kontrolliert wird. Handys zum Beispiel. So sollen die Nachrichten auf den Smartphones auf Regierungskritik untersucht worden sein. Denn wer den Krieg gegen die Ukraine verurteilt, gilt in Russland als Verbrecher. Erst gestern Abend hat Wladimir Putin eine Fernsehansprache gehalten, die sich zwar an das gesamte Volk gerichtet hat, aber wohl in erster Linie als Drohung gegen russische Regime- und Kriegskritiker zu verstehen ist. Putin behauptet ja selbst immer wieder, er würde mit dem Angriff auf die Ukraine den kleineren Nachbarn von den Faschisten und Nazis befreien wollen, die dort an der Macht sind. Obwohl der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky selbst jüdischer Abstammung ist. In seiner TV-Rede nannte Putin die regierungskritischen Russen dann aber selbst die fünfte Kolonne. Ein Begriff, der einst selbst von den Faschisten im Spanischen Bürgerkrieg geprägt wurde. Damit werden ausländische Agenten bezeichnet, die im eigenen Land als Widerstandskämpfer aus der eigenen Bevölkerung in Erscheinung treten. Und dann kam jener Teil der Rede, der politischen Beobachtern in aller Welt Sorge macht, dass die Unterdrückung der Regierungskritiker in Russland künftig noch schlimmer werden könnte als bisher. Aber entscheidet am besten selbst, wonach diese Worte für euch klingen. Ihr Ziel ist, das habe ich immer wieder betont, die Zerstörung Russlands. Doch das russische Volk wird immer in der Lage sein, zwischen den wahren Patrioten und den Verrätern, dem Abschaum, zu unterscheiden. Wir werden sie ausspucken wie eine Fliege, die versehentlich in den Mund geflogen ist. Ich bin davon überzeugt, dass eine natürliche und notwendige Säuberung unserer Gesellschaft unser Land nur stärken wird. Was also kommt jetzt auf die Russinnen und Russen zu? Ist er, Putin, der ja behauptet, gegen Rechtsextreme und Neonazis zu kämpfen, selbst zum Faschisten geworden? Und wie groß ist der Widerstand in der eigenen Bevölkerung tatsächlich? Das alles und mehr bespricht Elias Nadmesnik jetzt mit Evelyn Peternell, meiner Kollegin aus dem Außenpolitik-Ressort.
Bei mir begrüße ich unsere Außenpolitik-Expertin und Russland-Expertin Evelyn Peternell. Evelyn, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
Danke für die Einladung.
Wir wissen ja, dass die Russinnen und Russen, die gegen den Einmarsch in der Ukraine protestieren, derzeit ziemlich schnell verhaftet und auch bestraft werden. Wladimir Putin selbst hat die Kriegsgegner im eigenen Land ja als fünfte Kolonne bezeichnet, also als Kollaborateure mit dem Ausland. Welches Bild hast denn du aktuell von der Stimmung in Russland? Gibt die Regierung jetzt da wirklich zunehmend härter gegen Gegner vor?
Ja, definitiv. Also das ist kein Vergleich zu dem, wie die letzten Jahre Dissidenten umgegangen worden ist. Also bis vor 2 bis 3 Wochen, bis zu dieser ominösen Gesetzesänderung, war es ja auch kein Problem, liberale Medien zu konsumieren, auch selbst zu zitieren. Wenn man auf Social Media was gepostet hat, sei es jetzt eine Friedenstaube oder ein No-War-Bild etc., war das überhaupt kein Problem. Mittlerweile wird man dafür tatsächlich verhaftet. Da gibt es so abstruse Beispiele von 70-jährigen Frauen irgendwo hinter dem Ural, die sowas auf ihrem Social-Media-Account gepostet haben und tatsächlich dafür ins Gefängnis wandern. Also es ist ein massiver Crackdown, wie man im Englischen sagt, gegenüber der Bevölkerung. Und dort herrscht auch wirklich mittlerweile Angst.
Wie groß ist denn der Widerstand in der Bevölkerung selbst? Kann man das irgendwie auch benennen? Es gibt ja immer unterschiedliche Angaben, wie groß der Anteil der Russen ist, die den Krieg jetzt befürworten oder auch dagegen sind.
Ja, das ist wirklich schwierig zu sagen, weil also Russland ist, was das angeht, wirklich eine Blackbox. Es gibt keine unabhängigen Umfragen, also prinzipiell gibt es schon ganz wenige. Das einzige Institut, die durchgeführt hat, die haben in letzter Zeit kaum was publiziert. Und selbst die haben eine Zustimmungsrate von 60-70% für Putin ausgewiesen. Da muss man natürlich dazu sagen, wenn ich jetzt angerufen werde in Russland und gefragt werde, wie stehe ich denn zum Krieg, na, sage ich natürlich ja, weil ich habe Angst vor Repressionen. Also dementsprechend kann man die Umfragen nicht ganz ernst nehmen. Wenn man es an dem misst, wie viele Leute auf die Straße gehen und sich trauen, ist es auch schwierig zu sagen, weil wenn die Konsequenz daraus möglicherweise Gefängnis oder zumindest Jobverlust ist, kann ich zwar die innere Einstellung haben, den Krieg abzulehnen, aber ich würde es nicht kundtun.
Mhm. Für großes Aufsehen hat ja vor 3 Tagen der Protest einer russischen TV-Redakteurin gesorgt. Also die hat dann wirklich den Mut bewiesen, da eine No-War-Tafel ins russische Fernsehen zu halten. Sie musste bis jetzt umgerechnet nur 250 € Strafe zahlen, also nur. Aber glaubst du, dass hier noch was Schlimmeres passieren könnte oder versucht die Regierung, diesen Fall dadurch auch klein zu halten und kein großes Aufsehen darum zu machen, damit die nicht zur Märtyrerin wird?
Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Lesarten. Also die 250 € Strafe, die sie zahlen musste, das ist nur ein Verfahren, ein zweites läuft noch. Also für den Auftritt im Fernsehen ist sie noch nicht bestraft worden. Sie ist nur für die Verbreitung eines Videos bestraft worden, wo sie dazu aufruft, gegen den Krieg zu sein. Mhm. Es kann schon sein, dass man das klein halten möchte. Die Frau wird im Fernsehen und in den klassischen Talkshows als Staatsverräterin punziert und also eben genau diese fünfte Kolonne, von der du vorhin gesprochen hast. Ja, es ist mittlerweile so eine Nazi-Diktion. So, es ist nicht unwertes Leben, aber es geht so in diese Richtung.
Mhm. Mhm.
Also das kann schon auch passieren, dass die halt auch zu einer Negativschablone hochgehoben wird. Das ist momentan alles ein bisschen schwer abzusehen.
Das heißt, hier müssen wir schauen, wie es weitergeht mit der Person.
Genau.
Die gelebte Meinungsfreiheit in Russland ist ja schon seit jeher ein bisschen anders als bei den westlichen Ländern. Das ist ja nicht erst seit gestern so. Trotzdem hat es in den letzten Jahren immer wieder Proteste gegeben, zum Teil auch sehr große Proteste in den Städten. Aber kannst du irgendwie benennen, ab wann diese Lage so gekippt ist, dass wirklich jede Form von Widerstand sanktioniert wird? Ist das zeitlich jetzt, wenn man sich das anschaut, von Jahr zu Jahr stärker geworden oder hat wirklich der Ukraine-Konflikt jetzt da das zum Kippen gebracht?
Also es ist noch nicht seit 2000 so, also seit Putin quasi im Amt ist. Es hat sich 2012 einmal schärft, da gab es die ersten großen Proteste nach eben der Wahl Putins wieder zum Präsidenten, die ja zumindest zum Teil gefälscht war. Danach wurden schon gewisse Verschärfungen getroffen, aber was wirklich sichtbar ist, dass es die letzten 2 Jahre noch viel repressiver geworden ist. Also mit Corona zum Teil, mit dem Rückzug Putins auch, der hat sich ja nicht mehr nach außen getraut und saß da in seinem Bunker. Und viele Leute sagen, er hat eine gewisse Irrationalität entwickelt. Und was da bemerkbar geworden ist, ist diese Punzierung von Oppositionellen und von liberalen Medien als ausländischer Agent. Das klingt für unsere Ohren seltsam, aber das ist ein bürokratischer Mechanismus, der die Leute am Arbeiten hindert praktisch. Also du musst ganz viele bürokratische Hürden überwinden, du musst deine Finanzen offenlegen, du musst bei jedem Posting, das du machst, in fetten Lettern dazu schreiben, dass du ausländischer Agent bist. Und da hat man schon gesehen, also da werden abweichende Meinungen werden da plötzlich eingefangen und das hat sich vor 2 Jahren zu intensivieren begonnen. Und jetzt die letzten paar Wochen hat sich die Spirale massiv weitergedreht.
Das heißt eigentlich schon vor dem Ukraine-Konflikt hat man hier gesehen, dass innenpolitisch der Druck auf die Oppositionellen erhöht wird.
Definitiv,
sofern es
ja.
es überhaupt noch gibt.
Genau.
Man könnte ja schon fast sagen, dass man hier auch ein bisschen voraussehen hätte können, dass das dann in Richtung Ukraine geht. Aber ganz praktisch gefragt, es gibt ja wirklich täglich Verhaftungen in Russland, zwischenzeitlich mehr als 5000 täglich haben wir gelesen. Gehen einem da nicht irgendwann mal die Gefängnisse über oder gibt es da irgendwo in Sibirien noch genug freie Fläche, wo man
gibt es auf jeden Fall, aber das sind ja alles Verwaltungsstrafen, muss man jetzt auch dazu sagen. Die Leute werden meistens vorhin von einem Schnellrichter dann abgeurteilt und zahlen dann eine Strafe, die sie meistens nicht selbst bezahlen können, weil sie zu hoch ist. Und eine Ersatzfreiheitsstrafe, das passiert, glaube ich, schon, aber diese Verhaftungen, die es da gibt, die sitzen dann meistens 1 bis 2 Nächte in einer Polizeizelle. Und in der Theorie natürlich, also es gibt genügend Gefangenenstraflager nach wie vor in Sibirien, in denen Zustände herrschen, die wir uns gar nicht vorstellen können.
Aber das heißt, für den Kreml ist das überhaupt kein Problem, wenn da jetzt 5000 Leute kurzfristig verhaftet werden?
Prinzipiell nicht. Und da geht es ja ganz viel um die Optik auch. Also da geht es eben darum, stell dich auf die Straße mit einem Schild, da hat es die Bilder gegeben von Menschen, die einfach nur ein weißes Schild hochgehalten haben, da ist nicht mal was umgestanden. Und die sind dafür verhaftet worden.
Oder ein paar Sterne habe ich auch gesehen.
Genau, ja. Genau. Also da geht es mehr darum, diese Angst zu transportieren. Gar nicht darum, dass die Menschen dann tatsächlich im Gefängnis sitzen.
Ja, aber da sind wir dann schon wirklich wieder bei ganz düsteren Zeiten, die wir ja hier in Österreich auch schon gehabt haben. Der britische Economist hat all diese Vorgänge, die wir jetzt besprochen haben, in seiner aktuellen Ausgabe auf dem Cover die Stalinisierung Russlands genannt, weil wir auch wissen aus der Vergangenheit, unter Stalin war ja auch genau diese Angst ein ganz wichtiger Faktor. Und auch du hast gestern im Kurier den Vergleich bei den Kriegstaktiken Putins zu Stalin gezogen. Welche Parallelen gibt es denn zwischen den Zweien?
Ja, also es gibt durchaus, also innenpolitisch gibt es schon einen Rückschritt in Sowjetzeiten. Also es finden politische Säuberungen auch bei den Geheimdiensten statt. Also die Putin-Illoyalen werden plötzlich aus dem Weg geräumt. Es werden die Häuser von Oppositionellen beschmiert, teilweise Hausdurchsuchungen ohne Anlass. Und die Kriegstaktiken angeht, also das ist bei der Ukraine irgendwie besonders perfide, weil die Ukraine hat in den 30er Jahren ein nationales Trauma erlitten, den Holodomor, auf Russisch heißt es Golodomor, das ist der Hungermord übersetzt. Stalin hat damals die gesamte ukrainische Landwirtschaft, nicht die Landwirtschaft, die Landwirte zwangskollektiviert und die Menschen quasi ausgehungert, weil das Getreide exportiert wurde und damit die russische Schwerindustrie finanziert wurde. Das ist über Jahre so gegangen, da sind bis zu 7 Millionen Menschen dabei verstorben. Das ist ein Kapitel der ukrainischen Geschichte, das in der Ukraine aufgearbeitet worden ist, aber in Russland quasi nicht stattfindet. Und wenn jetzt Städte belagert werden, von der Wasser- und von der Lebensmittelversorgung abgeschnitten werden, ruft das natürlich genau dieses Trauma wach bei den Ukrainern. Und zusätzlich werden die Felder rings um die Städte mit Minen versetzt. Das heißt, das macht sie unfruchtbar, zumindest für die nächste Ernte und möglicherweise auch für die nächsten Jahre, wenn diese Minen nicht entfernt werden. Und da setzt man natürlich ganz bewusst auf diese Taktiken und auch auf die gleiche Wortwahl. Also er spricht davon, die ukrainische Frage zu lösen. Genau dasselbe hat Stalin in den 30ern gesagt.
Ja, und diese Frage lösen, das ist ja auch ein Begriff, der im deutschsprachigen Raum ja auch immer wieder vorgekommen
genau.
ist. Das heißt, diese Folgen für die Ukraine werden wir nicht nur dieses Jahr dann spüren, wenn der Krieg vielleicht doch mal schneller beendet ist, sondern das ist über Jahre hinaus eigentlich ja, vermintes Gelände dann.
Es ist zu befürchten. Also natürlich kann man Minen wieder entfernen mit dem dementsprechenden Gerät, wenn das Land wieder befriedet ist. Da wird es vermutlich auch große Unterstützung seitens des Westens geben, nehme ich mal an. Aber im Donbass beispielsweise, wo ja die letzten 8 Jahre genauso ein Schwebezustand war, und das wird, befürchte ich, in vielen Teilen der Ukraine so bleiben, da hat man genau das Problem. Und ja.
Es ist ja so, dass bei anderen autokratischen Herrschern wir immer wieder auch von Diktatoren sprechen. Wenn wir über Putin berichten, ist es nach wie vor so, dass wir einen offiziellen Titel nehmen, nämlich Präsident. Aber warum nennen wir angesichts dessen, was wir bis jetzt gehört haben und auch der Unterdrückung eben seines Volkes, auch nicht einfach Diktator?
Ja, das ist natürlich schwierig. Das ist auch eine redaktionelle Entscheidung, weil man damit ja eine Bewertung vornimmt. Und solange kein unabhängiges Gremium, sei es der Internationale Strafgerichtshof, Putin für seine Kriegsverbrechen verurteilt hat, ist es natürlich dann eine gewisse Parteinahme. Und wenn man jetzt beispielsweise den Lukaschenko hernimmt, den belarussischen Diktator, den wir ja auch Diktator nennen oft, da kann man zumindest sagen, dass die Wahl, die letzte, die er unter Anführungszeichen mit knapp 80% gewonnen hat, definitiv gefälscht war. Mhm. Und er sich quasi seinem Volk aufzwingt. Da ist die Wortwahl Diktator natürlich eine leichtere.
Das heißt, das wird man sehen, ob es in der Geschichte dann nicht auch dann irgendwann mal zu dem Schluss kommt, dass Putin ein Diktator ist. Jetzt wollen ja auch sehr viele Russen das Land verlassen, vor allem junge, gut Ausgebildete, weil sie gegen den Krieg sind, weil sie finanziell stark unter den Sanktionen auch leiden. Was sind denn das für Menschen, die da fliehen? Sind das wirklich quer dann durch alle Gesellschaftsschichten oder ist es vor allem die Stadtbevölkerung? Sind das die Bessergestellten oder flüchten auch sozusagen das Mütterchen vom Land?
Das Mütterchen vom Land eher nicht, weil die kann sich's noch nicht leisten. Es ist tatsächlich die gebildetere und auch reichere Mittelschicht, weil, also erstens, nach Europa kommt man so und so nur, wenn man ein Visum hat. Dementsprechend können sich das nur Leute leisten, die schon eine Arbeitsstelle in Europa haben. Die Hauptdestinationen sind dementsprechend in Zentralasien, Georgien oder Usbekistan, Tadschikistan und auch die Türkei. Mhm. Wo leicht ein Visum zu bekommen ist und wo das Leben auch etwas günstiger ist. Aber also ich habe mir das jetzt angeschaut, das sind die Flüge nach Georgien beispielsweise von Moskau sind die nächsten Wochen komplett ausgebucht, weil das wirklich, weil die Leute in Scharen hinflüchten. Aber so ein Ticket kostet 800 Euro. Das muss man sich mal leisten können und auch das Leben dort muss man sich leisten können. Das heißt, das ist jetzt schon eine große Emigrationswelle, aber sie betrifft halt hauptsächlich, wie soll man sagen, genau die Leute, die ein wenig oppositionell eingestellt wären, was wiederum problematisch für die Meinungsbildung innerhalb Russlands ist. Und es sind die gut Ausgebildeten und ganz viele IT-Menschen, die im Ausland einen Job finden können, die jetzt auch nicht darauf angewiesen sind, von Putin irgendwie unterhalten zu werden, also finanziell. Mhm. Staatsdiener beispielsweise dürfen gar nicht mehr ausreisen.
Mhm. Wäre meine nächste Frage gewesen, wird es da dazu kommen, dass Putin da einen Riegel vorschiebt, dass man nicht mehr ins Ausland reisen darf?
Ja, es gibt schon seit längerem die Spekulation, dass das Kriegsrecht erlassen werden soll. Das hätte dann eben zur Folge, dass die Grenzen geschlossen werden. Mhm. Und es hätte vermutlich auch eine Generalmobilmachung zur Folge, wo eben alle wehrfähigen Männer eingezogen würden. Und es ist aber schon jetzt so, dass man an der Grenze, also wenn man zum Beispiel mit dem Auto von Petersburg nach Finnland ausreisen möchte oder auch mit dem Zug, aufgehalten wird, angeben muss, warum man ins Ausland reist, im besten Fall noch ein Rückflug- oder Rückfahrticket hat, weil um zu beweisen, dass man nicht abhaut. Und auch das Handy wird gefilzt, um nachzusehen, ob man nicht theoretisch Kriegsgegner etc. ist. Also die ersten Schritte dorthin, die werden eh schon gesetzt. Ob das Kriegsrecht kommt oder nicht, keine Ahnung. Möglich scheint es schon, weil momentan wirklich sehr viele, gerade im jungen, wehrfähigen Alter abhauen.
Auch da gab es eben Bilder von jungen Menschen, die gerade ihr Handy löschen und ihre Facebook-Kontakte alle löschen. Jetzt gibt es eine Kaste, muss man sagen, in Russland, die von Putin sehr profitiert hat. Das sind die Oligarchen, also die superreichen Russen, die ja zum Teil sehr viel sich im Ausland aufgehalten haben. Wir denken hier an Roman Abramowitsch, der ja auch in London gelebt hat und Präsident eines Fußballclubs sogar war. Da gab es auch Berichte, dass sich die auch vielfach gegen den Krieg ausgesprochen haben. Aber was droht denen jetzt, wenn sie sich so offensiv gegen den Krieg aussprechen?
Naja, der Entzug der politischen, der Liebe Putins, würde ich mal sagen, das hat er ihnen ja auch angedroht. Also diese fünfte Kolonne, die du vorhin erwähnt hast, die umfasst auch die Oligarchen, die sich gegen Putin aussprechen. Hat er auch speziell dazu gesagt, wenn ihr unbedingt irgendwo am Mittelmeer sitzen wollt mit euren Yachten, dann könnt ihr quasi ganz abhauen, aber dann habt ihr in Russland nichts mehr zu suchen. Er hat das ja geschickt gemacht. Also es gibt ja eigentlich keinen Oligarchen, der ein Unternehmen hat, das ausschließlich im Ausland angesiedelt ist oder das ihm zur Gänze gehören würde. Es sind fast alle in staatlichem Teilbesitz. Das heißt, der Kreml hat auf alle Dinge, die die Oligarchen irgendwie deren Leben lebenswert machen, Zugriff. Und dementsprechend passiert jetzt das, was sich Putin wünscht. Sie müssen sich irgendwie um ihn gruppieren und sich irgendwie mit ihm arrangieren. Und die Möglichkeit, dass da jetzt eine Palastrevolution stattfindet, dass sich alle Oligarchen quasi auf einen Backel hauen und sagen, okay, wir stürzen den Mann jetzt, ist so und so relativ unwahrscheinlich, weil die Oligarchen kaum politische Macht haben. Sie sind ganz bewusst von Putin lanciert, untereinander verfeindet. Die Geheimdienste beobachten alle, jeder Schritt wird quasi aufgezeichnet und mitbekommen. Und die eigentlich starken Männer rings um Putin, das sind alles die Geheimdienstleute, die Siloviki, die sind quasi die Gegenspieler der Oligarchen. Also wenn jetzt ein Oligarch aufzeigt und sagt, ich bin gegen den Krieg, dann zucken die mit den Schultern. Das ist ihnen eigentlich egal.
Das heißt, die Oligarchen, die sich vielleicht dann doch ins Ausland absetzen, haben dann überhaupt keine finanziellen Mittel mehr, sofern sie das nicht vielleicht irgendwie illegal auf die Seite geschafft haben.
Genau, also über welche Offshore-Kanäle da welche Gelder fließen, das weiß ich natürlich nicht. Aber sie werden auf jeden Fall in ihren Mitteln beschnitten, ja, davon kann man ausgehen.
So, jetzt haben wir festgehalten, diejenigen, die jung sind und gut gebildet, flüchten eher vor ihm. Die Oligarchen sind an der kurzen Leine. Gibt es innenpolitisch irgendwelche Gegner Putins, die auch über einen Einfluss verfügen und die ihn auch in nächster Zeit irgendwie stürzen könnten? Denn die Lesart sozusagen der westlichen Politik ist ja so, dass eine Revolution nicht von außen aufgezwungen werden kann, Russland, sondern wenn, dann müsste sich ja das russische Volk gegen Putin erheben. Aber das sieht im Moment nicht danach aus, oder?
Nein, das sieht leider sehr düster aus. Das sah aber auch schon vor der Ukraine irgendwie nicht danach aus, als würde es da einen Gegenspieler geben, der irgendwie in der Bevölkerung auch über Rückhalt verfügen kann. Also Alexej Nawalny, das ist der, den wir am ehesten mitbekommen hier im Westen. Mhm. Der hat momentan Zustimmungswerte von 2-3%. Das liegt nicht nur daran, dass er im Gefängnis sitzt, sondern er ist halt tatsächlich keine breitenwirksame Figur. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die russische Bevölkerung seit Jahren indoktriniert wird. Es gibt nur Staatsfernsehen. Es werden halt Narrative den Menschen in den Kopf gepflanzt, die sich dann natürlich auch verfestigen. Aber ist der Funke, der die Leute auf die Straße bringt, den hat noch niemand zu entzünden vermocht. Und das, was mir Experten, die sich da gut auskennen, sagen, ist das Einzige, was in Russland tatsächlich zu einem Umsturz führen könnte, ist die soziale Frage. Das heißt, wenn die Sanktionen tatsächlich die Bevölkerung so sehr in die Armut stürzen, es sind jetzt schon viele Regale leer, es gibt Videos von Menschen, die sich um Zucker streiten, weil der Zuckerschub nicht mehr ankommt. Also das ist der einzige Grund, wo die Bevölkerung sich auflehnen würde. Da bräuchte es dann irgendjemand, der diese Revolution oder diese Revolte auch irgendwie einfängt. Mhm. Nawalny wird es nicht sein, wenn er im Gefängnis sitzt. Ich sehe da momentan leider überhaupt niemanden.
Und gibt es Gegenspieler Putins eigentlich innerhalb der Geheimdienste oder so? Und beziehungsweise wenn das wirklich einen Gegenspieler dort gäbe, würde man nicht sozusagen einen Bösewicht, jetzt mal sozusagen, oder einen Präsidenten dann gegen einen anderen austauschen, der vielleicht ganz ähnlich agieren würde?
Ja, das ist eine Befürchtung, die durchaus ihre Berechtigung hat. Also es sind alle Menschen, die in Putins Umfeld sind, die hauptsächlich aus dem alten KGB kommen, haben die gleiche Schule wie Putin durchlaufen. Man kann jetzt annehmen, dass sie vielleicht nicht ganz so in ihrer eigenen Welt verstiegen sind wie er, aber es wäre quasi die Fortsetzung der jetzigen Politik. Also bis sich da wirklich was tut, wird noch etwas Zeit vergehen, befürchte ich.
Evelyn, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Heute Abend wird Wladimir Putin übrigens erneut eine Rede halten, weil vor genau 8 Jahren die ehemals ukrainische Halbinsel Krim von Russland annektiert wurde. Alle Details dazu sowie eine ausführliche Analyse von Evelyn Peternell könnt ihr im morgigen Kurier oder auf kurier.at lesen. Wenn ihr unsere Berichterstattung zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine schätzt oder euch dieser Podcast im Speziellen gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Und empfiehlt uns vor allem weiter, das hilft uns sehr. Dieser Podcast wurde von Elias Nadmesnik produziert. Für Ton und Schnitt war heute Aaron Olsacher verantwortlich. Ein großes Dankeschön an unsere Russland-Expertin Evelyn Peternell, die heute trotz eines ordentlichen Arbeitspensums Zeit für ein Gespräch gefunden hat. Mein Name ist Johannes Ahrens, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, ciao!